tatsächlich vielfältige Deutungen in der Weimarer Republik. Der Historiker Wolfgang Mies hat sich das genauer angeschaut in einer großen Studie und hat festgestellt, dass es knapp ein Dutzend verschiedene Narrative zu dieser Zeit gab, wie man die Novemberrevolution gedeutet hat. Und interessant ist, dass eigentlich keins dabei war, was sich jetzt überwiegend positiv darauf bezogen hat. Daher kommt es auch, dass in der Forschung davon gesprochen wird, dass die Novemberrevolution eine Revolution war, die keiner wollte. Es gab durchaus aber Parteien, die sich jetzt auch nicht total ablehnend gegenüber verhalten haben. Und das waren natürlich die Parteien der Arbeiterbewegung. Aber aus unterschiedlichen Gründen haben die sozusagen auch einen differenzierten Blick auf die Revolution gehabt. Auf der einen Seite war das die Sozialdemokratie, die einerseits eben aufgrund ihrer Rolle, die sie in der Revolution gespielt hat, sich natürlich nicht so ganz positiv darauf beziehen konnte. Andererseits, während der Weimarer Republik immer in dem Zwiespalt stand, ihr Klientel, also die Arbeiterbewegung, zu erreichen, deswegen eben auch Revolutionsfeiern veranstaltete, gleichzeitig aber auch ihre bürgerlichen Bündnispartner, mit denen sie ja zum Teil regiert hat, nicht verprellen wollte. Und dementsprechend hat sie sich vor allen Dingen im Gedenken dann darauf fokussiert, den Verfassungstag zu feiern, also den Jahrestag, an dem die Verfassung verabschiedet wurde. Umgekehrt, die Kommunisten haben anfangs noch ein recht positives Bild der Revolution gehabt, haben da auch sehr stark auf die sozialen Bewegungen geschaut, haben diskutiert, die Selbstaktivität der Massen sich angeguckt. Und dann im Laufe der Zeit, als die Stalinisierung der Partei stattfand, also als sie immer dogmatischer wurde, immer bürokratischer, immer stärker von Moskau abhängig, da setzte sich dann langsam das Narrativ durch, dass eigentlich das entscheidende Ereignis der Revolution die Gründung einer revolutionären Partei gewesen wäre, nämlich der KPD. Und umgekehrt natürlich, das bedeutet, dass in der Revolution selber diese Partei noch gefehlt hat. Das sind sozusagen die Narrative, die es von links gab. Von rechts gab es zwei große Erzählungen, die im Prinzip auch die dominanten Erzählungen in der Weimarer Republik waren. Das ist einerseits die Durchstoßlegende und auf der anderen Seite die sogenannte Bolschewistenfurcht. Also die Durchstoßlegende geht davon aus, dass das deutsche Heer im Felde unbesiegt geblieben ist und eben nur durch die Aktionen vaterlandsloser Gesellen in der Heimat den Krieg verloren hätte. Das wird halt ganz zugespitzt natürlich von den völkischen Rechten vertreten. Die Bolschewistenfurcht, also die Angst davor, dass sich sozusagen der russische Bolschewismus auf die deutsche Gesellschaft übertragen könnte, das war ein Narrativ, was sozusagen bis ins sozialdemokratische Spektrum reinreichte. Beide waren gespickt, zumindest auf der Rechten, mit antisemitischen Erzählungen und die Bolschewistenfurcht dann eben auch noch mit einem starken antirussischen Rassismus. Das sind so im Prinzip die großen Erzählungen, die wir in der Weimarer Republik haben. Wolfgang Mies sagt auch, dass eigentlich die, was er sagt, naheliegendste Charakterisierung der Revolution, nämlich als Geburtsstunde der Republik, damals nahezu keine Anhänger gehabt hätte.
Eine Deutung von denen, die du jetzt hier vorgestellt hast, hat sich ja dann später herrschaftsmäßig durchgesetzt, nämlich mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, die ja die Akteure der Novemberrevolution als Novemberverbrecher bezeichnet haben. Die Dolchstoßlegende hattest du auch genannt und die NS-Bewegung, die hatte sich ja eben auch formiert, um die Ergebnisse der Novemberrevolution zu revidieren. Eine Verschiebung in den verschiedenen Deutungen um die Novemberrevolution findet ja dann statt nach dem Zweiten Weltkrieg. Aus der sowjetischen Besatzungszone ist die DDR hervorgegangen. Und da ist es ja das Besondere, dass es dann einen Staat gab, der sich in die Tradition der kommunistischen Bewegung auch der Weimarer Republik gestellt hat. Welche Deutungen in Bezug auf Novemberrevolution waren denn damit verbunden?
Also in der DDR ist tatsächlich das Narrativ aus der späten KPD, also der späten Weimarer Republik, übernommen worden, nämlich dass es eine in den Massen verwurzelte revolutionäre Partei 1918, 1919 noch nicht gegeben hätte, dass die eben das sozusagen wichtigste Ergebnis dieser Revolution war. Es gab dann große Diskussionen. 1958 gab es eine Kommission unter der Leitung von Walter Ulbricht, die getagt hat, und sozusagen das Narrativ entwickelt hat für die DDR. Und deren Fazit war eben auch, dass die Revolution deswegen unvollendet geblieben ist, weil eine marxistisch-revolutionäre Arbeiterpartei, wie es damals hieß, gefehlt hatte. Und sozusagen der unausgesprochene Subtext war natürlich, mit der SED gäbe es jetzt eine solche Partei. Und das war dann im Prinzip auch der Interpretationsrahmen, wie es in der DDR blieb für die Novemberrevolution.
Wenn wir über DDR und Nachkriegszeit sprechen, da ist es ja von enormer Bedeutung, denn der Kalte Krieg ab Anfang der 50er Jahre ein Wettrüsten, was sich auch auf politischer, gesellschaftlicher Ebene niedergeschlagen hat in den Debatten dieser Zeit. Wenn wir da einen Blick in die BRD werfen, in den Westen, kann man da auch sagen, dass der Kalte Krieg auch diese geschichtswissenschaftlichen Debatten überlagert hat?
Absolut. Also einerseits ging es natürlich in den Neuerforschungen der Revolution in den 50er Jahren darum, die SPD ja zu rehabilitieren, die Nazis, wie du eben gesagt hast, als Novemberverbrecher beschimpft hatten, zu zeigen, welche Rolle sie da gespielt haben. Und es kam eben nicht von ungefähr, dass Mitte der 50er Jahre zur Hochphase des Kalten Krieges eigentlich vorherrschend die Erzählung war, es hätte im Winter 1918, 1919 nur zwei Alternativen gegeben, Bolschewismus auf der einen Seite oder parlamentarische Demokratie, Klammer auf, im Bündnis mit den alten Eliten auf der anderen Seite. Also da spiegelt sich natürlich die Konfrontation, die wir im Kalten Krieg erleben, dann eben auch in der Erzählung über die Novemberrevolution wieder.
Im Laufe der 60er Jahre hat sich ja eigentlich die ganze Debattenlandschaft in der BRD dann ziemlich verändert, nämlich deswegen, weil neue Bewegungen auf den Plan getreten sind, zum Beispiel die Neue Linke als eine Bewegung, die ja mit 68 dann einen großen Einfluss gehabt hat, die auch sich die Arbeiterbewegung wieder neu angeeignet hat. Inwiefern wurde denn in diesem Zusammenhang dann auch über Novemberrevolution debattiert?
Genau, das war so, dass tatsächlich die Diskussion über die Revolution sich über diese Zeit verändert hat. Die 68er haben natürlich sehr stark auf die Rätebewegung geschaut, die in der Novemberrevolution eine Rolle gespielt hat. Die entsprechenden Dokumente aus der Zeit wurden nachgedruckt. Auf den Transparenten der Studierendendemonstrationen war der Slogan "Alle Macht der Räte" zu lesen. Rudi Dutschke hat mit seinen Mitstreitern darüber diskutiert, wie man die zukünftige Räterepublik West-Berlin ausgestalten könnte und so weiter und so fort. Also das spiegelt sich tatsächlich in dieser Studierendenbewegung 68 wieder. Die Neuinterpretation begann allerdings schon ein bisschen früher, nämlich Anfang der 60er Jahre, als nämlich die ersten Arbeiten erschienen von Eberhard Kolb und von Peter van Oertzen, die sich eben dezidiert mit der Rolle von den Räten und den Betriebsräten auseinandergesetzt haben. Interessanterweise ist zu dieser Zeit dann eben auch die These widerlegt werden können, dass sozusagen der Bolschewismus vor der Tür stand, weil diese vielen Studien, die zu dieser Zeit entstanden sind, aufgezeigt haben, dass die dominierenden Kräfte in vielen Räten eben keine Kommunisten oder Bolschewisten waren, sondern meistens Sozialdemokraten. Und dass damit dann eben auch die Niederschlagung dieser Bewegung eine Chance der Demokratisierung, dass damit eine Chance der Demokratisierung vertan wurde.
Ein Name, der mir da in den Sinn kommt, ist ja Wolfgang Abendroth als Politikwissenschaftler, der aber auch historisch gearbeitet hat zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Und mir scheint es so zu sein, dass ja auch für den Einfluss auf die Neue Linke ja so Linkssozialisten doch von Bedeutung gewesen sind. Inwiefern schwappt das auch in diese Debatten mit rein? Also ich finde es interessant, einfach zu erfahren, wie da auch diskutiert worden ist in dieser Zeit.
Also Wolfgang Abendroth ist natürlich ganz wichtig. Er selber kommt ja aus dieser KPO-Tradition, also einer Gruppierung, die innerhalb der KPD gegen diesen Stalinisierungskurs stand. Und er bildet ganz viele Leute dann in der Nachkriegszeit aus, die sich eben genau mit diesen Zwischengruppen, aber auch mit der Rätebewegung und so auseinandersetzen. Also es entstehen tatsächlich bei Abendroth einige Doktorarbeiten und Abschlussarbeiten, die eben auf die KPO schauen oder die auf die KAPD gucken, also eine Gruppe, die eben sich sehr, sehr klar an den Räten orientiert hat. Und das spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Abendroth selber schreibt ja auch eine große Geschichte, das ist eine große, aber ein kleines Büchlein, aber eine wichtige Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung. Also da spiegelt sich das natürlich auch drin wieder.
Ich denke, dass wir ja gerade an dem, was wir jetzt für den Verlauf der 60er Jahre besprochen haben, sehen kann, dass eben das Aufkommen von politischen Bewegungen auch in geschichtswissenschaftliche Debatten mit beeinflusst. Wenn wir das so ein bisschen weiter verfolgen, 68 ist ja so ein Höhepunkt, es hat schon früher angefangen und ist auch danach noch weitergegangen, aber geht dann ja über in den 70er Jahren, wo es eine Ausdifferenzierung gibt, in die neuen sozialen Bewegungen. Und mein Eindruck ist, dass so bewegungsmäßig, dass er dann so ein bisschen abflaut gegen Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Wenn wir da auch wieder so einen Blick drauf werfen, wie hat sich in dieser Zeit wiederum das Nachdenken über Novemberrevolution verändert?
Das stimmt. Also die 70er und 80er Jahre sind insgesamt die Hochzeit der Arbeiterbewegungsgeschichte. Also da geht es sozusagen nicht nur um die Novemberrevolution, sondern insgesamt entstehen in dieser Zeit eine Vielzahl von Arbeiten zur Geschichte der Arbeiterbewegung, vor allen Dingen natürlich Weimarer Republik, aber eben auch andere Zeiten. Und das flaut dann in den 80er Jahren tatsächlich ab, was man schon, glaube ich, an gesellschaftlichen Umständen ablesen kann. Das ist die Zeit der geistig-moralischen Wende, die Helmut Kohl ausgerufen hat, als er Anfang der 80er Jahre Bundeskanzler wurde. Und in der Novemberrevolution versuchen tatsächlich dann eher wieder konservative Kräfte auf ja sozusagen neue Positionen auf die Agenda zu setzen. Also da fallen mir die Namen Eckart Jesse und Henning Köhler ein, die eben diese Deutung, dass die Revolution eine versäumte Chance der Demokratisierung gewesen wäre, angreifen und eben wieder stärker die Betonung auf Abwehrkampf gegen den Bolschewismus setzen wollen. Interessanterweise geht das einher etwa zeitgleich mit dem Historikerstreit. Im Historikerstreit ging es ja um die historische Einordnung der Verbrechen des NS-Regimes. Und die konservativen Protagonisten in diesem Historikerstreit vertraten da sehr ähnliche Argumentationsmuster wie eben ihre Kollegen jetzt in den Auseinandersetzungen über die Novemberrevolution, weil sie die Singularität des Holocaust in Frage gestellt haben und den Massenmord der Nationalsozialisten vor allen Dingen als Reaktion auf die Massenverbrechen und das Gulag-System in der Sowjetunion gewertet haben, also gewisserweise auch als eine Abwehr des Bolschewismus. Wobei man auch sagen muss, also das sind sozusagen die Versuche von rechts, die sich zumindest in der Zeit dann aber in beiden Debatten nicht durchsetzen. Gleichzeitig macht sich aber eben dieses Ende oder dieser langsame Niedergang der Arbeiterbewegungsgeschichtsschreibung eben auch bemerkbar, weil dann langsam insgesamt die Erforschung weniger wird und über einen langen Zeitraum gar keine Arbeiten mehr erscheinen. Da hat natürlich auch nochmal 89 eine große Rolle gespielt, als dann sozusagen auch die Suche nach Alternativen zum Kapitalismus, der vermeintlich gesiegt hatte und das Ende der Geschichte ausgerufen wurde. Also als man eben nicht mehr auf der Suche nach Alternativen war und dementsprechend sich auch dann mit vergangenen Revolutionen nicht mehr beschäftigt hat.
Also ja, 89, 90 als so eine Art Zäsur. Ich bin ja selber quasi so ein Kind dieser Wendezeit und bin in Weimar aufgewachsen. In Weimar habe ich das oft so mitbekommen, deswegen, weil ja sozusagen Weimar ja wichtig war als Gründungsort der Weimarer Republik. Und da gab es ja viele Ausstellungen, zum Beispiel im Stadtmuseum, wo ich dann so eine Geschichtsdeutung mitbekommen habe. Ja, die Novemberrevolution hat die Weimarer Republik gebracht und das war die erste Republik auf deutschem Boden, die erste Demokratie und in die Tradition stellen wir uns heute immer noch. Ist das eine Deutung, von der man sagen kann, die hat sich nach 89 durchgesetzt?
Ich würde sagen, erstmal nach 89 hat sich gar keine Deutung durchgesetzt, sondern in den 20 Jahren nach 89 ist die Novemberrevolution quasi aus der Öffentlichkeit verschwunden. Also die einzigen Akteure, die sich überhaupt noch mit ihr beschäftigt haben, waren im Prinzip die beiden parteinahen Stiftungen von SPD und Linker, also Rosa-Luxemburg-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung. Und nicht umsonst hat zum Beispiel der Leiter des Historischen Forschungszentrums der Ebert-Stiftung zum 80. Jahrestag der Revolution gesagt, dass es so erscheinen würde, als sei die Revolution nach 1989, wie er es ausdrückt, in eine Falte im Mantel der Geschichte gerutscht. Und noch 2010, also vor noch nicht mal mehr, nicht mal 10 Jahren, hat der Historiker Alexander Gallus einen Sammelband veröffentlicht, der den Titel Die vergessene Revolution von 1918-19 trug. Also wir haben wirklich über fast 20 Jahre gar keine Beschäftigung mehr mit der Novemberrevolution. Und das ändert sich tatsächlich jetzt gerade wieder. Also wir haben eine, finde ich, relativ vielfältige Auseinandersetzung mit der Revolution. An vielen Orten finden Ausstellungen statt zum 100. Jahrestag. Es gibt insgesamt einen positiveren Bezug wieder darauf, vor allen Dingen in der Stadt Kiel, wo der Matrosenaufstand stattgefunden hat, rühmt man sich jetzt, ein Geburtsort der deutschen Demokratie zu sein, also ähnlich wie das in Weimar geschehen ist. Bei Kiel muss man wissen, dass das Stadtmarketing hinter all den Aktionen steckt, die in der Stadt im Moment veranstaltet werden. Also da wird tatsächlich versucht, eben diese Gründung der Demokratie positiv zu besetzen. Und das scheint mir auch insgesamt der Mainstream der Erzählungen zu sein. Also wenn man sich anschaut, es sind jetzt relativ viele Publikationen, auch populärwissenschaftliche Publikationen zum 100. Jahrestag erschienen. Und dieses naheliegendste Narrativ, was Wolfgang Nies für die Weimarer Republik nicht gesehen hat, das scheint sich jetzt in der Erzählung durchzusetzen, nämlich dass die Revolution die Geburtsstunde der ersten deutschen Demokratie war. Was natürlich gleichzeitig aber auch bedeutet, dass eben Positionen, die weitergehen, die auf die Rätebewegung schauen, die vielleicht auch auf Versäumnisse schauen, eben kein so großes Gehör in diesen Erzählungen finden.
Das ist vielleicht auch genau so ein bisschen meine abschließende Frage, wie man aus einer kritisch-historischen Perspektive genau darauf schaut, weil es scheint ja so zu sein, als ob ein historisches Ereignis immer dann genau in den Blick kommt, wenn es sich eignet zu einer Legitimation, zum Beispiel, wie wir das in der DDR gesehen haben, dass da die KPD-Geschichtsdeutung übernommen wurde, weil es eben das Staatsprojekt der DDR auch legitimiert hat. Du hast jetzt auch so ein bisschen gesagt, es setzt sich so ein bisschen eine Erzählung durch, die halt irgendwie die heutige Demokratie legitimiert durch einen Blick auf die Novemberrevolution, die eine Demokratie zum Ziel gehabt hat. Und es fallen aber Positionen hinten runter, die ja vielleicht auch in der demokratischen Tradition stehen, aber durchaus was anderes wollen, zum Beispiel eine Räterepublik. Ist halt die Frage, wie man dann selbst auch darauf blickt, weil man tut es ja wahrscheinlich auch mit einem bestimmten Interesse.
Also erstmal finde ich dieses Narrativ kein schlechtes, also weil die Revolution natürlich erstmal eine große Verbesserung gebracht hat. Das Kaiserreich ist beendet worden, die jahrhundertealte Monarchie in Deutschland, der ist ein Ende gesetzt worden, der Krieg ist durch die Revolution beendet worden, das Frauenwahlrecht ist eingeführt worden, der 8-Stunden-Tag, die Betriebsräte und also viele, viele Verbesserungen sind natürlich mit der Revolution gekommen und ich finde, das ist erstmal was, auf das man sich sehr positiv beziehen kann. Und gerade in einer Zeit, wo natürlich die parlamentarische Demokratie von rechts angegriffen wird, ist das, glaube ich, auch was, wo man sagen sollte, dass das erstmal eine sehr gute Entwicklung war. Gleichzeitig scheint mir aber auch genau das einer der Gründe dafür zu sein, warum es im Moment diesen sehr positiven Bezug auf die Novemberrevolution und die daraus hervorgegangene Weimarer Republik gibt, weil eben die heutige parlamentarische Demokratie in einer Legitimationskrise steckt. Und da, wie gesagt, sollte man sie gegen rechts verteidigen. Gleichzeitig glaube ich auch, aber dass man natürlich nicht aus den Augen verlieren sollte, dass es damals weitergehende Diskussionen, weitergehende Möglichkeiten gab. Man sollte natürlich auch darüber sprechen, welche Rolle haben die damaligen Akteure gesprochen, welche Rolle hat natürlich vor allen Dingen die Rechte damals gespielt mit ihren Morden, die sie an der Rätebewegung verübt hat. Und all solche Fragen darf man natürlich auch nicht außen vor lassen.